Gier, Macht und Ruhm. Wer bestimmt wirklich dein Leben? Heute geht es darum, dass wir uns darüber unterhalten. Pokémon, Champions, vielleicht ein neues Zelda, Crimson Desert, unsere Streaming-Erfahrung und du bist auch mit am Start. Es geht los.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
So, und da geht schon die neue Folge los. Wunderbar, dass du eingeschaltet hast zu unserem Podcast Faith in Pixels, der Podcast. Heute in einer anderen Besetzung wie sonst immer. Ich glaube, ich habe mal überlegt, wir hatten diese Besetzung, hatten wir die schon mal? Ich glaube schon, dass wir beide zusammen mal einen Podcast aufgenommen haben. Das war ganz am Anfang. Mhm. Da war Robin, glaube ich, auch mal nicht da im Urlaub.
Und jetzt
ist
er
leider krank. Wir wünschen ihm erstmal gute Besserung an dieser Stelle. Liebe Grüße, mein lieber Bruder Robin. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Aber erstmal schön, dass du dabei bist, Ruben. Wie geht's dir? Und was hast du gespielt zuletzt?
Ja, genau. Robin ist leider crank. Hoffentlich ist er wieder gesund, wenn der Podcast rauskommt. Das wäre ja ganz schön. Mir geht's aber gut. Ich bin gesund und munter und fröhlich. Ich habe ein bisschen rote Augen. Man sieht das, ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber Maxi sieht es. Ich habe Heuschnupfen, ein bisschen Allergie, immer so 3-4 Wochen am Anfang der Saison. Dann geht's zum Glück wieder besser. Es ist bei mir also wieder abklingend, aber ich sehe das so in der eigenes Auge ist so ein bisschen rot, sieht ein bisschen verweint aus. Aber abgesehen davon geht es mir sehr gut. Ich bin sehr gesund. Hatte gerade eine Woche Urlaub, war im Campingurlaub mit der Familie. Das war sehr, sehr schön. Und jetzt heute startet die Arbeit wieder, die volle Zeit. Es kommt auf mich eine sehr, sehr volle Zeit zu. Viele Projekte, viele Dinge, die so anstehen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Abend nehmen wir ja auch den großen Geburtstagsstream auf. Also das heißt, wenn ihr das hört, dann hatten wir bereits Geburtstag.
Yay!
Feiert. Aber uns nochmal alles Gute nachträglich quasi. Schaut gerne den Stream. Bei YouTube könnt ihr den auf jeden Fall schauen und bei Twitch nochmal an. Herzlichen Glückwunsch auch an den Gewinner, an die Gewinnerin der Sachen. Wir wissen jetzt dann noch nicht, wer das sein wird. Aber jetzt schon mal auch da herzlichen Glückwunsch. Genau, ja, und ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Ich freue mich, dass die Arbeit wieder losgeht, dass Faith in Pixels weitergeht. Ich habe Bock, ich bin motiviert, der Urlaub war gut. Let's go.
Yay, let's go.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, auf jeden Fall. Ich hatte meine ersten Ostergottesdienste hier in meiner neuen Gemeinde und hatte meine Einführung. Meine Kinder waren zum ersten Mal hier längere Zeit auch da. Das war richtig, richtig schön und wir hatten eine gute, erfüllte Zeit. Waren unter anderem in den Super Mario-Filmen. Jetzt kommt so ein bisschen Metaverse. Faith in Pixels. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unseren Mario Galaxy Sonderpodcast, sage ich jetzt mal. Also von daher, wenn ihr das jetzt hört, gibt es demnächst bald eine kleine Überraschung mit Aufnahmen zu Super Mario Galaxy und einen Special Guest. Starten wir doch mal direkt rein in die News für die heutige Folge. Ich meine, heute haben wir auch ein kleines Jubiläum und leider ohne Robin, aber der ist ja auch mit dabei. Deswegen, heute ist die 25. reguläre Podcast-Folge. Wow, richtig krass, finde ich richtig, richtig, richtig groß. Wir haben ja schon viel mehr eigentlich aufgenommen, aber der 25. reguläre Podcast, wir sind sozusagen ein Vierteljahrhundert alt. Finde ich richtig krass.
Ja, fast.
Genau. Pokémon Champions. Ist das ein Spiel für dich? Das kommt ja am 8. April, also sprich, es kam schon raus, wenn wir das jetzt hören. Ist das ein Spiel, wo du sagen würdest, da möchte ich auf jeden Fall der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war? Oder eher Swipe weg?
Nee, also tatsächlich reizt mich das Spiel erstmal überhaupt gar nicht. Ich finde es aber total interessant, dass mal so zu beachten oder zu wahrzunehmen, wie sehr Pokémon wieder so gehypt wird. Also Pokémon ist ja immer irgendwie da, immer ein Thema und es gibt aber immer so Wellenbewegungen, wie zum Beispiel Pokémon Go ja so eine riesige Welle war und jetzt gerade nochmal so eine riesige Welle mit Procopia gekommen ist und jetzt eben noch andere Releases so sich da so anreihen und jetzt eben Pokémon Champions, was zumindest bei mir so ein bisschen unter dem Radar lief. Und es reizt mich deswegen gar nicht, weil es halt so ein sehr, sehr, scheinbar so ein sehr battle-focused Game sein soll. Also am schlimmsten finde ich irgendwie die Vorstellung, dass du dir die Pokémon, die du in dein Team haben willst, einfach so auswählen kannst. Und du kannst dir auch die Maximallevel direkt auswählen. Du kannst dir sogar die Fähigkeiten, die Typen und die Attacken und sowas, auch die die Werte selber so skalieren, wie du das halt für dein perfektes Team brauchst. Also das heißt, dieser Aspekt von sammel sie alle, gotta catch them all, ist da absolut nicht mehr vorhanden, sondern es geht wirklich nur darum, gegeneinander zu kämpfen, so eine Plattform für kompetitive Kämpfe zu haben. Und da merke ich so, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Du wirst halt gegen menschliche Spieler antreten können, übers Internet dann halt verbunden. Aber ja, wenn ich noch nicht mal dieses Sammeln, dieses Trainieren da habe, sondern einfach nur sagen kann, ich nehme jetzt das Mewtwo in mein Team auf, obwohl das ja noch nicht mal das beste Pokémon ist, aber als ein Beispiel, da merke ich dann, nee, da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Kommt jetzt erstmal auch nur für Switch 2 oder für Switch mit Update für Switch 2. Mal gucken. Also wäre vielleicht so ein Ding, wo ich mal sage, da guckt man mal eine Stunde rein oder so. Also ich würde da mal eine Stunde reingucken. Aber für mich ist das halt so eine Fokussierung auf dieses Kampfding. Und das fand ich eigentlich bei Pokémon noch nie so den Hauptaspekt, den ich so genial finde in der Pokémon-Reihe. Sondern es war halt eher dieses Rumlaufen, Pokémon sammeln, den Pokédex auffüllen und so weiter und so fort. Aber ja. Aber ich freue mich, wenn Leute sich drüber freuen. Ist es was für dich?
Also ich muss auch sagen, es wird ja so ein bisschen als Pokémon Stadium Nachfolger gehandelt. Und bei Pokémon Stadium fand ich ja am coolsten die Minispiele und nicht unbedingt das Kämpfen. Also das muss ich auch sagen, wenn ich an Pokémon denke, denke ich auch mal an das Trainieren, an das Fangen und Überlegen und wie stelle ich das Team zusammen und so. Aber auch vor allen Dingen dieses, ich sag mal, Rollenspiel-eske oder JRPG-eske, das mag ich eigentlich am liebsten bei Pokémon schon immer. Das Trainieren war jetzt noch nie so mein Favorite. Also von daher, ich weiß nicht, mich reizt es auch nicht. Es gibt bestimmt viele Leute, aber ich glaube, dann gibt es andere Spiele in dem Pokémon-Universum, die ich viel besser finde und auf die ich mich viel mehr freue. Ja. Also auf welches Spiel ich mich wirklich sehr freuen würde, wenn es wirklich so sein sollte, dass die Newsseite, die wir gefunden haben, play3.de, recht haben sollte mit einem neuen Star Fox. Ich bin ja ein riesen Star Fox-Fan, ich mag das richtig gerne. Und das fände ich richtig, richtig cool, wenn es da wirklich was geben würde im Weltall mit Slippy Toad und Peppy und und Starwolf und so weiter und Andross und wieder. Ich fände es richtig cool in der coolen Grafik. Star Fox war ja immer so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, neben anderen Charakteren, zu denen wir gleich auch noch kommen werden. Aber ich fände ein neues Star Fox richtig, richtig cool und ich würde es mir auch direkt kaufen. Da hätte ich mega Bock drauf. Wie geht's bei dir?
Ja, also Star Fox gab es ja so in verschiedenen Ausführungen. Es gab ja immer diesen Rail-Shooter. Ich habe zum Beispiel an Lylat Wars damals auf dem N64 extremst gute Erinnerungen, weil ich das damals am Weihnachten ganz viel gespielt habe. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie die N64, bevor ich sie mir selber gekauft habe oder geschenkt haben lasse, hatten wir da mal so eine N64 mit Lylat Wars testweise über Weihnachten da. Und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, wie ich dieses Spiel gespielt habe und geliebt habe. Also ich finde, Lylat Wars ist ein richtig geiler Rail-Shooter. Und dann gab es ja aber auch sowas wie Star Fox Adventures. Das fand ich tatsächlich nicht ganz so nice, muss ich sagen. Also das habe ich zwar auch gespielt, aber hat mich nicht ganz so abgeholt. Und jetzt nochmal so einen Rail-Shooter fände ich sehr, sehr cool. Also das, die News, Nate, der das so in seinem Podcast ja verlautbaren lässt, ist ja ein bekannter Insider-Leaker. Der spricht auch davon, dass es ein Rail-Shooter sein soll und das würde mich sehr hypen, dann wäre ich auch sofort mit dabei. Wenn es irgendwie in so eine Richtung Adventure ginge, da merke ich, ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger so. Aber ansonsten mag ich total gerne das Star Fox Universum, im wahrsten Sinne des Wortes, und mochte die Spiele da sehr, sehr gerne. Und gerade Lylat Wars hat einen sehr besonderen Platz auch in meinem Herzen. Mal gucken, genau. Viel spannender finde ich die anderen News, nämlich dass ja ein Ocarina of Time Remake zum 40. Jubiläum geplant wird. Da wäre ich sehr, sehr interessiert dran, weil es ja noch gar nicht so viele so richtig klassische Remakes von Nintendo-Titeln gibt. Also jetzt zum Beispiel Paper Mario und die Legende vom Eontor ist ja fast eher schon ein Remaster. Link's Awakening würde ich schon eher als einen Remake bezeichnen, weil es ja dann doch nochmal einen ganz anderen Grafikstil an den Tag legt als das Original für den Game Boy. Und da jetzt so einen, Ja, ich bin einfach total gespannt darauf. Wie würden die jetzt ein Remake, nicht einfach, du kannst ja Ocarina of Time, kannst du ja auch jetzt noch auf deiner Switch spielen mit dem Emulator und so, dann sieht es halt genauso aus wie damals. Es gab aber ja auch schon mal hier ein HD-Remaster von dem Spiel. Also wie würde jetzt Nintendo auch grafiktechnisch, in welche Richtung würden die bei so einem Remake gehen? Ist es dann realistischer? Wäre es eher so im Grafik-Korsett eines Breath of the Wild, was ja dann den ursprünglichen Stil von Ocarina of Time schon sehr verändern würde? Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Für mich ist Ocarina of Time ja gar nicht mein liebstes Zelda. Ich weiß, für viele, viele ist das so das beste Zelda aller Zeiten. Ich finde ja A Link to the Past war mein erstes mind-blowing Zelda. Das ist so mein liebstes Zelda, wo ich auch sehr, sehr gerne ein Remake zu sehen würde, ehrlich gesagt. Aber trotzdem jetzt ein Ocarina of Time in zeitgemäßer Grafik und dann irgendwie vielleicht so im Resident Evil Remake-Style so leicht angepasst, so verschiedene kleinere Änderungen, würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Also da bin ich extremst gespannt drauf. Und genau. Und natürlich auch auf das neue 3D-Mario, wo ja auch jetzt der Nate sagt, das wird wahrscheinlich erst 2027 kommen. Ja. Was ich auch wiederum krass finde, weil dann jetzt seit Super Mario Odyssey sind jetzt 10 Jahre vergangen, glaube ich. Mhm. Das ist auch irgendwie krass, dass erst nächstes Jahr das nächste große 3D-Mario kommt. Also ich finde diese News crazy. So, ich finde das super spannend und finde es interessant, was Nintendo da so für Entscheidungen trifft. Warum jetzt ein neues Star Fox, aber ein neues Mario erst nächstes Jahr? Warum jetzt ein Legend of Zelda Ocarina of Time Remake? Ja, also ich bin gespannt.
Ja, also ich würde mich ja ehrlicherweise, also ich oute mich mal, ich habe früher immer gesagt, Ocarina of Time ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ist es nicht mehr, seit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom rausgekommen sind, muss ich ehrlich gestehen. In diesem Doppelpack haben die das abgelöst. Auch als bestes Zelda, meiner Meinung nach. Also ich würde mir auch gern einfach wünschen, das habe ich Nintendo auch schon mehrmals gesagt, aber die hören nicht auf mich, verstehe ich einfach nicht. Ich würde gerne noch ein drittes Installment aus der Reihe gerne auch noch haben. Also ein Tears of the Wind oder so, keine Ahnung, oder wie man es denn immer nennen möchte.
Ja also gut, wir wissen ja nicht, woran die arbeiten. Also was da jetzt, also das nächste, es wird ja hundertprozentig ein nächstes großes Zelda kommen. Also es ist ja noch nicht, da gibt es ja noch gar keine Gerüchte, ob das nicht vielleicht auch vielleicht sowas wird.
Das, also darüber würde ich mich sehr freuen und ich verstehe ab und zu mal ja auch nicht so ganz genau, also die Firmenpolitik von Nintendo ist einfach undurchschaubar, das muss man einfach sagen, dass es kein neues Mario gibt. Mit dem Mario-Film wird sich ja mega anbieten. Ich meine, klar, 40 Jahre Zelda ist ja auch dieses Jahr, 30 Jahre Pokémon, da wird alles rausgehauen. Was nicht bei 3 auf dem Ladentisch ist sozusagen und gekauft. Und warum gibt es jetzt eigentlich kein neues Mario? Ich verstehe das nicht. Also da bin ich bin ich gespannt. Aber für mich hört sich das an, dass hoffentlich Nintendo dieses Jahr wieder auf der Gamescom ist und dann wir bestimmt auch wieder coole Sachen spielen können. Weil ich sag mal, so ein neues Zelda, auch ein Remake von Ocarina of Time, da wäre ich sehr interessiert dran. So im Resident Evil-Style vielleicht. Es ist ja schon auch sehr düster. Ich habe letztens nochmal so 4-5 Stunden bei Ocarina of Time reingezockt. Es ist doch, der Anfang ist schon relativ düster auch, muss ich sagen. Also ich hatte das doch positiv in Erinnerung. Es ist gar kein, also ich weiß nicht, ob ich das heute FSK, wahrscheinlich würde ich FSK 12 sogar sagen, manche Themen. Wenn das ein moderner Grafik ist und so weiter, mit dem Verschwinden, Dekobaum und der Ganon ist ja auch schon echt gnadenlos, Ganondorf, man ist ja schon gnadenlos. Also da würde ich schon sagen, das in der Resident Evil 2 Grafik, das wird schon ein Brett sein, sage ich jetzt mal. Und die Story ist immer noch zeitlos. Also von daher, würde mich auch sehr interessieren. Aber ich bin gespannt, mit dem Mario verstehe ich einfach nicht. Das muss ich einfach so sagen. Aber so ist es manchmal. Aber wir hatten ja eben schon Nintendo angesprochen. Es gibt ja noch zwei andere Contender in diesem Game, unter anderem große Contender, nämlich Microsoft und Sony. Und es gibt bei Metacritic, das hast du mich nochmal darauf hingewiesen, dass da die Originalquelle besteht, das finde ich auch sehr gut, gab es ein Ranking, ist rausgekommen, dass nämlich Microsoft überraschend dieses Ranking anführt und sich vor Sony und Nintendo absetzt. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise, weil man muss ja ehrlich gestehen, Microsoft ist ja so sehr, sehr stark, wenn es um Gaming geht, ins Hintertreffen gekommen, hinter Sony und Nintendo sowieso. Gerade in dieser und der letzten Konsolengeneration, also massiv abgehängt. Und dass dann diese, in Anführungszeichen, durch diese Publisher-Ranking erstelltes Übersicht oder Statistik von Metacritic, dass da Microsoft doch so weit vorne ist, hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, auch wenn natürlich eine Firma, die ich noch nicht genannt habe, die wir auch selten erwähnen hier an dieser Stelle, weil sie nicht vielleicht ab und zu mal die Spiele rausbringen, die wir dann vielleicht präferieren oder wenn dann nur alle paar Jahre, nämlich Square Enix, da doch auf Platz 1 geschah, hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht, wie ging es dir, als ich das geteilt habe als News und hast du mal geguckt bei Metacritic, wie ging es dir damit?
Ja, genau, also das muss man nochmal gesagt werden. Also es sind 28 Entwicklerstudios, die da gerankt wurden und auf Platz 1 ist Square Enix und Microsoft eben auf Platz 5, also nicht auf Platz 1, sondern von den drei Großen, von Microsoft, Sony und Nintendo ist quasi Microsoft am weitesten vorne. Also ja, ich fand das an sich erstmal interessant, mal reinzugucken. Ist natürlich irgendwie klar, dass ein Studio, was dann auch viel published, auch dementsprechend irgendwie mehr Chancen hat, irgendwie besser oder auch schlechter abzuschneiden. Von daher ist da auch nochmal der steckte Teufel so ein bisschen im Detail. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, da so ein bisschen reinzugehen und vor allen Dingen auch zu gucken, jetzt Square Enix als Beispiel, die haben halt Best 2025 Game ist Final Fantasy VII Rebirth für den PC. Jetzt bei den anderen drei großen, die du genannt hast, bei Microsoft, bei Sony und bei Nintendo, ist es halt jeweils lustigerweise kein aktuelles Spiel, also kein Spiel, was im Jahr 2025 rausgekommen ist, was aber das beste verkaufte und bewertete Spiel für dieses Jahr ist. Also bei Microsoft zum Beispiel ist das Best Game 2025 Forza Horizon 5, was auf der PlayStation 5 erschienen ist. Das Spiel selber ist aber gar nicht aus 2025, sondern schon älter. Ja. Und bei den anderen beiden, ich gucke mal gerade ganz kurz, bei Nintendo ist es genauso. Das Best 2025 Game ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo Switch 2 Edition, ist auch nicht letztes Jahr erschienen. Und bei Sony war es, glaube ich, der PC-Port von The Last of Us Part 2, das dann auf dem PC gekommen ist. Ich gucke mal ganz kurz, Sony ist auf Platz 21, genau. Best 2025 Game, The Last of Us Part 2 Remastered für den PC, auch ein älteres Game. Und das finde ich halt so mal wieder interessant, dass diese neuen IPs oder die neuen Spiele irgendwie ganz oft abstinken, haben wir auch über Remakes, Remaster und sowas ganz oft schon gesprochen, dass die dann doch so eine krasse Nostalgiewelle oder einfach so eine Beliebtheit haben, so eine hohe Beliebtheit haben. Und das ist für, glaube ich, Publisher, und das zeigt dann diese Liste für mich wieder, einfach so sinnvoll und wichtig ist, eben nicht nur auf der eigenen Konsole zu sein, sondern auch die IPs auf andere Konsolen zu bringen und dass das dann halt oftmals die besten Spiele, also bei den drei Publishern ist es halt so, das sind die bestbewertetsten Spiele im letzten Jahr. Und das finde ich irgendwie sehr, 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 sehr interessant. Ich glaube, bei allen sind irgendwie Spiele dabei, die mich mal mehr, mal weniger angesprochen haben. Man muss halt da klar sagen, diese Liste entsteht ja auch durch das Ranking von Kritikern und das ist ja auch klar und logisch, dass das irgendwie mal besser und mal schlechter ist. Das geht aber auch auf die Stimmen der Community ein. Also bei Metacritic kann ja auch die Community nach einer gewissen Zeit auch abstimmen. Von daher, ja, finde ich das erstmal interessant. Ich persönlich würde dem aber jetzt nicht zu viel irgendwie beimessen, weil es halt so, also im Sinne von jetzt davon zu sprechen, dass jetzt Sony auf dem absteigenden Ast oder ist oder sowas. Nein, sondern es ist halt irgendwie so ein Konglomerat, so eine Mischung aus so verschiedenen Stimmen, verschiedenen Aspekten so und finde dann, wie gesagt, eher so interessant zu gucken, welche Spiele sind denn entschieden. Auch bei Sony zum Beispiel, dass dann steht dann auch in dem Artikel oder in der Beschreibung von Sony drin, dass halt dann sowas wie Death Stranding 2, das so highly anticipated Sequel, also dass das so krass erwartet wurde und das eben nur knapp die 90er-Marke gestriffen hat, aber eben nicht erreicht hat, dass das dann halt so viel Auswirkung darauf dann hat. Also das finde ich dann eher so interessant, die Details da so ein bisschen mal reinzunehmen. Also ich finde es schon eine interessante Liste, kann das schon empfehlen, bei Metacritic da mal reinzuschauen und einfach Respekt gerade an Square Enix und Capcom, die einfach in den letzten Jahren, finde ich, so enormst abliefern. Also ich finde Capcom Platz 3, ja, hast du schon gesagt, Square Enix Platz 1, ich finde, das sind zwei Studios, die, also es gibt meiner Meinung nach noch mehr Studios, aber auch zwei Studios, die so krass abliefern in den letzten Jahren, wo man fast sagen kann, wenn man gewisse Genres mag, dann kann man die Spiele, die von denen kommen, immer spielen. Das finde ich halt absolut bemerkenswert. So.
Ja. Ja. Ich meine, bei Square Enix, ich freue mich ja mega auf den dritten Teil von der Final Fantasy 7 Remake-Reihe. Ich meine, nächstes Jahr, sprechen ja immer nur von Jubiläen, wir sind ja auch alle super alt. Von daher 30 Jahre Final Fantasy 7 nächstes Jahr. Heftig. Und also ich fände es ja geil, wenn dann der dritte Teil rauskommen würde.
Ja, ich habe Rebirth immer noch nicht gespielt
Ach
tatsächlich.
so, okay. Ja, lohnt sich. Kommt der bald für die Switch? Also ich glaube Juni oder Juli, vielleicht wäre das was für die Switch
Also
2.
ich hab's tatsächlich schon hier liegen, aber ich hab's noch nicht gespielt.
Lohnt sich wirklich sehr. Also deswegen, also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Welches Spiel wir uns vielleicht auch freuen, um als letzte News hier durchzugehen. Und es ist ja schon ein bisschen länger rausgekommen, nämlich am, ich guck mal nach, 19. März für Microsoft, doch für Microsoft PlayStation 5, Mac, OS und Windows ist Crimson Desert. Ich weiß, dass viele unserer Freunde unseres Hauses es schon auf der Platte haben und Bock drauf haben, das zu spielen, in die Welt von Pywell einzutauchen, in die mittelalterliche Welt von Crimson Desert. Im Vorgespräch wurde ich nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich ein Prequel ist zu dem MMORPG Black Desert. Ich konnte kurz mal reingucken auf der Gamescom letztes Jahr und da habe ich gedacht, so, ja, das sieht ganz nett aus. Jetzt in der Vorberichterstattung hat es mich schon sehr angesprochen, weil ich muss ja sagen, ich stehe ja schon auf Mittelalter und Kämpfer und Bogenschützen und diese Mittelalterwelt und Drachen, das finde ich ja schon auch cool. Wie ging es dir damit, als du von Crimson Desert zuerst gehört hast? Ich meine, es wurde jetzt fast 4 Millionen Mal verkauft, also schon mega Erfolg, finde ich. Wie geht's dir mit dem Spiel? Ist diese Open World Action Adventure was für dich oder sagst du Pass?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall so oder so, unabhängig von meiner Meinung, ein total spannendes Phänomen. Also wenn man so die letzten Jahre anschaut, dann ist Crimson Desert ja immer wieder mal so hervorgestiegen mit einem krassen Trailer und alle haben sich gedacht, das wird niemals so im Spiel sein. Das kann gar nicht sein, dass das sowohl so krass aussieht, als auch so umfangreich detailliert ist. Und ich habe der ganzen Berichterstattung und auch der Gamescom zum Beispiel letztes Jahr, die hatten ja auch einen sehr, sehr großen Stand. Ich habe mir das alles angeguckt und war immer sehr, sehr skeptisch. Habe gedacht, das kann doch, das wird doch nicht. Das geht doch nicht. Und vielleicht wird es auch niemals rauskommen, dieses Spiel, dass es so groß ist. Jetzt ist es da. Und es stellt sich heraus, dass es zumindest in den ersten Wochen die Spielerschaft sehr, sehr polarisiert. Manche lieben dieses Spiel, manche hassen dieses Spiel regelrecht. Ich habe mir verschiedenste YouTube-Kommentare angeschaut, eins jetzt erst heute Morgen noch, die das extremst detailliert auseinandernehmen, was daran gut ist, was daran weniger gut ist. Und ich finde es super spannend, da so reinzugehen. Mich lässt das jetzt auch, nachdem ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, erstmal sehr, sehr kalt, muss ich sagen, weil für mich die Identität irgendwie fehlt. Also in dem, was ich sehe, es ist irgendwie, es soll ja auch so eine Sandbox sein, so ein riesiges Spiel, so eine riesige Open World. Die Story habe ich auch schon ganz oft gelesen, ist eigentlich irrelevant, absolut vorhersehbar. In einem Video habe ich gehört, man kann die Story gar nicht spoilern, weil man weiß eigentlich schon am Anfang, wie es alles ausgeht, weil es so banal ist. Und ich merke halt erstmal so ein riesiges Sandbox Game ohne eine starke eigene Identität, wie zum Beispiel dieses The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, also das auf diese Sandbox Open World draufgelegt als ein Motiv quasi, reizt mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also dafür habe ich einfach noch zu viele Spiele, dafür habe ich zu viele Franchises, die schon in meinem Herzen sind. Und dann einfach nur ein Sandbox Open World Game zu spielen, um ein Sandbox Open World Game zu spielen im Mittelalter, dann merke ich, ach nee, das reizt mich jetzt nicht so. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Ich finde es enormst bemerkenswert, dass die Entwickler so schnell Patches nachliefern. Also mittlerweile kannst du deine Mounts nicht mehr, oder du hast so Speicherslots für deine Mounts. Das war so ein Kritikpunkt. Du kannst, mittlerweile hast du mehr Platz in deinem Inventar. Das war ein Kritikpunkt, wo die Leute sehr schnell darauf reagiert haben. Also die Entwickler, du hast jetzt mehr Fast Travel Points. Also das finde ich richtig cool, richtig genial, dass sie so schnell auf die Kritik reagieren der Community. Und von daher bin ich jetzt eher so, dass ich denke, ja, das kostet jetzt gerade noch Vollpreis 60, 70 Euro, glaube
Ja,
ich, habe ich mal
schon.
geschaut. Da warte ich jetzt einfach ganz entspannt ab. Die dürfen da gerne noch ein bisschen weiterentwickeln, das Spiel noch weiter polishen und dann vielleicht irgendwann mal, aber genau, dieses irgendwann wird garantiert nicht kommen, weil das ist halt direkt mal so ein 100, 200, 300 Stunden Spiel. Aber jetzt gerade merke ich, nee, das brauche ich nicht. Es reizt mich nicht. Wenn es eine bessere Story hätte, ich glaube, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Wenn das so ein krasses Story-driven Game in dieser beeindruckend aussehenden Welt ist, weil das muss man ganz klar sagen. Und da muss ich ganz klar sagen, die Grafik ist der Hammer. Das sieht hammermäßig aus.
Ja,
unfassbar
ja,
atmosphärisch aus. Also irgendwie so eine, ich glaube, das hätte mich mehr gehookt, wenn jetzt so rauskommen würde, das ist so ein Game of Thrones in einem Crimson Desert Universum oder so. Das, dann wäre ich, glaube ich, eher so dabei. Aber wie gesagt, jetzt einfach nur eine Open World Sandbox zu spielen, um eine Open World Sandbox zu spielen, nee. Genau, der Tim hat das ja auch gestreamt. Tim hat auch schon gemeint, gerade die Story ist absolut hanebüchen. Er überlegt sogar, es nicht weiter zu streamen.
Oh.
Philipp, also Bonin, der Bonin hat es auch gestreamt, da habe ich aber gar nicht reingeschaut. Und ich habe gerade gesehen, der Flolle hat es auch. Ich weiß gar nicht, ob der das schon angefangen hat oder einfach nur gekauft hat. Ja, von daher gucke ich lieber dann mal bei denen mal rein, aber ich selber muss es erstmal nicht spielen. Ich habe andere Spiele, die ich jetzt 100, 200 Stunden lang spielen möchte, wie zum Beispiel Cyberpunk, aber das Crimson Desert spare ich mir.
Cyberpunk ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel, das muss ich auch sagen. Da wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß dabei weiterhin. Streaming-Erfahrung. Danke für die News. Wie, was, wo, nicht weshalb, aber was sind deine Streaming-Erfahrungen der letzten Zeit? Hau mal raus.
Ja, also ich habe ja erstmal eine Woche lang nicht gestreamt, weil ich im Urlaub war. Es war auch sehr schön. Es war auch schön, mal nicht zu streamen. Ich habe ja bei dir im Stream reingeschaut und fleißig kommentiert. Aber ansonsten habe ich mich von der Streaming-Landschaft sehr zurückgezogen quasi. Oder einfach nicht gestreamt, weil ich Urlaub hatte. Und davor hatte ich aber eine sehr volle Streaming-Woche, weil ich irgendwie gesagt habe, ich hau jetzt nochmal alles raus und baller mir alles voll, damit ich so richtig schön wohlverdient in den Streaming-Urlaub gehen kann. Da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Erstmal ist ja, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Mio jetzt offiziell beendet. Also das ist auch das letzte Video jetzt online gegangen. Das fand ich sehr traurig. Ich bin jetzt schon unter meinem Video darauf hingewiesen worden, dass es ja noch ein Secret Ending und Secret Bosse gibt, ob ich das nicht noch weiterspielen will.
Okay.
Da gucke ich mal, ob ich das noch weiterführe. Aber erstmal ist es vorbei und Resident Evil ja auch. Genau, und meine neuen Spiele sind jetzt zum einen A Way Out. Das habe ich jetzt schon zweimal gestreamt mit Tim. Das war richtig cool. Wir haben ja für True Story die digitale Nacharbeit gemacht. Da muss man sagen, ich hatte jetzt auch in meinem Urlaub tatsächlich mit True Story nochmal Kontakt. Da sind nicht die Massen von Menschen da. Es sind so 10, 15 Leute jetzt immer da gewesen. Und bei uns in der Gaming-Ecke waren vielleicht ein oder zwei Leute mal direkt von True Story. Also kann man eigentlich vernachlässigen. Aber die Community hat sehr, sehr gut auf das Spiel reagiert. Also A Way Out war schon lange auf meiner To-Play-Liste quasi. Und das macht sehr viel Spaß mit Tim, ist sehr, sehr lustig. Das werden wir auf jeden Fall noch weiterführen. Dann habe ich Planet of Lana 2 angefangen.
Ja,
ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel total. Ich fand den ersten Teil schon so genial und bin jetzt schon, habe es erst einmal gestreamt, aber bin jetzt schon so drin. Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn ich das endlich weiterspielen kann. Weil der Artstyle, die Musik, das holt mich total ab. Ist ja so ein atmospheric Plattformer, 2D, Studio Ghibli-Style-Game, also das finde ich total genial, da freue ich mich schon sehr drauf. Und genau, offline, also dadurch, dass Mio jetzt vorbei ist, ist mein neues Offline-Game halt eben Cyberpunk, weil ich das schon lange auf der Platte hatte und jetzt habe ich ja den potenten Gaming-Rechner, da habe ich gesagt, den reize ich jetzt mal aus und guck mal, was so Cyberpunk so kann. Und da bin ich auch ordentlich drin, also das macht mir sehr viel Spaß, ist ein geiles Game, ist jetzt halt endlich nach 5 Jahren oder sowas gepolished bis zum geht nicht mehr und dementsprechend habe ich auch da große, große Lust. Und jetzt dieser Monat, also was ist das für ein Monat, ne? Es kommt jetzt, die Replays kommt ja raus, haben wir ja auch die Demo gespielt. Es kommt aber auch jetzt Saros endlich raus, wo ich mich so unfassbar drauf freue. Returnal war so ein geiles Game und alles Saros, gab es jetzt viel Berichterstattung zu, weil einige in Helsinki bei der, beim Probespielen sein durften, unter anderem Game 2, aber auch andere Leute, die ich so folge, die waren alle durch die Bank weg begeistert, da freue ich mich so sehr drauf. Dann kommt noch Pragmata. Also es ist, ja, ich sag's immer wieder, what a time to be a gamer. Es kommen so geile Sachen raus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde nicht alles davon streamen. Also Pragmata habe ich mir vorgenommen, das würde ich gerne streamen. Ich glaube, Saros wird eher so ein Offline-Ding. Oder vielleicht streame ich am Anfang da mal, aber es kommen richtig, richtig geile Games raus. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Yes. Wie, ja, und dein Stream war natürlich auch cool. Also da war ich ja, in deinem Stream war ich ja nicht ganz mit dabei, aber das war auf jeden Fall auch ganz witzig, da auch mal so nochmal von der anderen Seite des Bildschirms, sage ich mal so, zuzuschauen und eher so im Chat aktiv zu sein. Das war auch ganz cool. Das mache ich jetzt auch mittlerweile sehr gerne. Auch dieses Raiden. Ja. Ich habe so coole Leute kennengelernt, jetzt dadurch, dass wir am Ende des Streams jetzt immer raiden. Das ist richtig genial, da auch nochmal ganz andere Menschen auch kennenzulernen, die ganz anders streamen. Da ganz liebe Grüße, falls ihr diesen Podcast hört. Das macht viel Spaß. Yes.
Das stimmt. Also mit dem Raiden, das muss ich mir auch noch angewöhnen fürs nächste Stream. Aber ich muss auch sagen, es macht einfach, Also, du hast es eben so schön gesagt, what a time to be a gamer, ne? Also, das ist schon wirklich so. Die Spiele, die rauskommen, ich meine, ich freue mich noch auf andere, ich freue mich auf Coffee Talk Tokyo. Das würde ich definitiv auch gerne mal streamen oder vielleicht wäre das mein Offline-Game. Da habe ich mega Bock drauf. Ich liebe einfach diese Coffee Talk-Reihe. Das spricht mich sehr an. Und ja, ich habe ja wieder weitergespielt bei Octopath Traveler und Zero. Und ich merke einfach, dieses Spiel bietet einfach so viel Potenzial für Themen und auch für Themen, die uns direkt betreffen. Und da haben wir einfach gedacht, warum immer darüber sprechen, dass es ein deepes Thema ist oder ein deepes Spiel ist und nie thematisieren. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal und gehen direkt rein. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, wir sprechen heute über Gier, Macht und Ruhm. Wer bestimmt wirklich mein Leben oder dein Leben? Mein Leben, dein Leben, unser Leben. Und da möchte ich doch nochmal direkt uns ein bisschen einführen, nämlich in das in den Deep Talk-Thema. Also, Octopath Traveler Zero ist ja ein Spiel, was in der Octopath Traveler, ich sag mal, Welt spielt. Und ich hatte mir vorher gar nicht so viel erwartet von dem Spiel, dass es so deep ist. Ich kann die anderen Spiele, da ging es immer darum, dass man rein und raus geswitcht ist mit den einzelnen Charakteren und war immer sehr, ja, wie soll man sagen, nicht direkt verhaftet mit den einzelnen Charakteren, weil die waren immer sehr austauschbar, acht Charaktere, die immer hin und her geswitcht sind und man kam nie so richtig rein in die einzelnen Charaktere, aber die Welt und die Grafik haben für mich die Spiele verkauft, sage ich jetzt mal. Und bei Octopath Traveler Zero, beziehungsweise Champions of the Continent, wie es ja unter Mobile als Mobile Gaming hieß, verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Nämlich geht es darum, dass dass unser Hauptprotagonist, ob männlich oder weiblich, das ist egal, weil wir den erstellen können, in einem kleinen Dorf lebt, Wishvale, und ist alles sehr überschaubar mit seinen Eltern und die wollen gerade ein Fest feiern, da wird die Flamme entzündet, der Gerechtigkeit, der Vernunft, sage ich jetzt mal. Und da kommt auf einmal, kommen dann drei Menschen in das Dorf und machen das Dorf zu Asche. Das ist die ersten 3 Minuten. Und es werden sehr viele Menschen, ja, umgebracht, muss man leider sagen. Und wir wachen dann auf in dem Dorf und stellen dann fest, es sind eigentlich alle, bis auf eine Freundin von uns, die schwer verletzt ist, sind gestorben. Und unsere besten Freunde, mit denen wir vorher feiern wollten, sind auch gestorben. Also es ist sozusagen nichts mehr da. Und am Ende bleibt nur die Frage, wie können wir diese Menschen, die nämlich für drei, früher hat man gesagt, Todsünden stehen, nämlich diese Gier, Macht und Ruhm, wie können wir denen das Handwerk legen? Und ich glaube, das Spiel zielt sehr auf die eigenen oder die zutiefst menschlichen Begierden ab. Nämlich, ich habe mich letztens auch gefragt, wenn man mir alles nehmen würde, Erfolg, Einfluss, Anerkennung, wer wäre ich denn eigentlich noch? Und genau darum geht es nämlich in diesem Spiel. Gier, Macht und Ruhm, drei Dinge, die die Menschen antreiben und wie wir leider mitbekommen, in dem Spiel auch zerstören können. Und das wirkt erstmal total wie Fantasy und das ist ja auch ein JRPG, das Spiel. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es eigentlich unser echtes Leben, finde ich nämlich. Und ich dachte, wir fangen mal direkt an. Ja, wenn ich jetzt über nachdenke, vielleicht fangen wir mit dem für mich vielleicht am, wie soll ich sagen, am weitesten weg von mir an, nämlich der Gier, diesem Drang nach mehr. Habe ich erstmal gedacht, als ich das mich vorbereitet habe auf das Gespräch. Und dann, aber woran merke ich bei mir selber, dass dieses Mehrwollen kippt, also von gesund zu einer Gier wird? Woran merke ich, dass ich vielleicht mehr Raum für persönliche, wie soll ich sagen, persönliche Gegenstände möchte, dass ich mir mehr ansammle, dass ich immer mehr möchte, dass ich nicht zufrieden bin? Woran merke ich das überhaupt? Und da habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es ja einfach irgendwelche persönliche Erlebnisse zu dem Thema, ja, vielleicht auch nach diesem Thema, wo du sagen würdest, das hat mich schon mal beschäftigt oder das war vielleicht auch mal ein Thema bei mir in der Gemeinde oder in der Familie. Und ja, vielleicht magst du da eine Geschichte zu teilen und dann erzähle ich auch noch was dazu.
Also, ich habe jetzt keine Geschichte im Geschichtensinne oder so. Also, du hast ja, oder im Sheet steht ja, wann merkst du, dass du zu viel haben willst oder gewinnen willst? Also, für mich ist es halt erstmal, oder meine erste Assoziation war auf jeden Fall erstmal Richtung Konsum. Also, das ist ja, finde ich, für mich auf jeden Fall ein großes Thema. Auch im Bereich Gaming zum Beispiel. Warum kaufe ich mir immer wieder neue Spiele im Sale, obwohl ich meine alten Spiele noch gar nicht zu Ende gespielt habe, obwohl ich eigentlich immer genug zu spielen habe? Also das finde ich schon ein großes Thema. Ich weiß dann nicht, ob es dann halt Gier ist, wenn ich so Dinge konsumiere, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich da für mich immer wieder einen guten Fixpunkt brauche, um zu entscheiden, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht. Also ich bin eigentlich schon jemand, der so Impulskäufe nicht so macht. Ich denke immer schon sehr viel über das nach, außer bei Videospielen, wenn ich dann merke, da kostet was 3, 4 € nur im Sale oder auch mal nur 20 Euro oder was heißt nur 20 Euro, dann schlage ich da schon zu. Aber was so größere Sachen angeht, dann nehme ich mir da schon eigentlich auch immer so viel Zeit. Und ich glaube, was mir halt immer sehr hilft, ist meine Frau zum Beispiel, mit der ich dann so größere Anschaffungen bespreche, die dann auch sagt, ja, brauchst du das denn wirklich? Ist es denn wirklich jetzt das, was du brauchst? Ich kann mich daran erinnern, als ich vor jetzt fast 3 Jahren einen neuen Laptop, mir ein neues MacBook gekauft habe, da war mein MacBook 5 Jahre alt, 6 Jahre alt. Und da war das halt genau so eine Argumentation, wo es dann hieß, ja, jetzt ist das 5, 6 Jahre alt, was ist denn daran nicht mehr gut, was brauchst du denn da anders und so. Und ich glaube, das ist für mich was, wo ich, glaube ich, schon auch irgendwie eine Gefahr sehe, weil halt vieles nur ein Klick entfernt ist, ein Kauf, ein Mehr, ein vielleicht auch zu viel. Und das dann halt immer wieder, ich glaube, da bin ich einfach selber, ja, zu sehr ich glaube, ich brauche da einfach Ergänzung. Ich brauche da einfach jemanden, mit dem ich das besprechen kann. Also wir in der Familie oder jetzt in der Ehe, wir reden auch sehr viel und sehr offen über, nee, nicht viel, aber offen auf jeden Fall über Finanzen, was kostet. Wir haben auch verschiedene Konten und so, auf die wir dann jeweils Geld geben. Jeder von uns kriegt Taschengeld im Monat. Und da ist dann zum Beispiel sehr klar geregelt, dass ich mein Gaming-Zeug halt von dem Geld hole, was ich als Taschengeld kriege. Genau, aber ich merke, ich brauche auf jeden Fall schon irgendwie eine Leitplanke, eine Regel. Ich glaube, wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde ich auf jeden Fall auch noch unendlich viel mehr Zeug kaufen. Zum Beispiel Videospiele, die ich wahrscheinlich niemals spielen werden würde. Genau, das hilft mir da auf jeden Fall so. Und deswegen merke ich jetzt nicht regelmäßig, das würde ich jetzt nicht sagen und nicht oft, aber manchmal gibt es schon so Situationen, wo ich merke, oh krass, das war jetzt unnötig, einfach das zu kaufen. Manchmal ist es auch bei Essen so, wenn ich Hunger habe, dann kaufe ich mir auch gerne, man sagt ja auch, man soll nicht hungrig einkaufen. Dass
Oh ja.
ich mir manchmal doch irgendwie eine zu große Pizza gegönnt habe und so am Ende denke ich, oh nee, das hätte es jetzt nicht gebraucht, hätte weniger auch gereicht. Genau. So, das waren so Assoziationen, die ich so hatte.
Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch. Also was du gesagt hast mit dem, ich glaube, jeder hat so seinen Sweet Spot, wo er sagt, oh, da muss ich aufpassen. Also bei mir sind es wahrscheinlich irgendwelche Pokémon-Sachen oder Japan-Sachen, wo ich sagen würde, ach, das Buch, das fasziniert mich, das finde ich cool. Und mittlerweile habe ich, also auch schon vor dem Umzug so eine Regel eingeführt, wenn ich auch gerade Klamotten oder Pokémon-Sachen oder Gaming-Sachen, ich muss mindestens erst zwei, drei Sachen entweder verkaufen oder weggegeben haben oder zum Flohmarkt gebracht haben oder bevor ich eine neue Sache kaufe, weil also ich hatte mal eine Zeit lang, das war so vor 10 Jahren, oh, da hatte ich mir wirklich, hatte ich eine sehr, sehr große Videospielsammlung, das muss ich wirklich sagen. Also fast museumsesk. Und die habe ich jetzt auch vor dem Umzug, habe ich die knallhart eingedampft auf vielleicht so, das hört sich jetzt wenig, viel an immer noch, aber auf so 80, 90 Titel. Und vorher war das, ich sag mal 10. Und das habe ich jetzt wirklich knallhart jetzt runtergedampft, weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr, das ist ein Spruch, den habe ich mir mittlerweile so eingemacht, in einem Museum leben, sondern ich möchte lieber mir gezielt manche Stücke nochmal angucken. Und wenn ich merke, die habe ich mir genug angeguckt, dann gebe ich es weg. Also, und teilweise verschenke ich es einfach auch oder gibt es meistens auch eher Kindern, wo ich sagen würde, da haben die Lust drauf oder gibt es in Büchereien zum Beispiel auch ab, die freuen sich mega über solche Sachen und weil die sich das meistens da sonst nicht vom Budget leisten können und ich denke mir so, da mache ich was jemandem was Gutes und ich hatte damit Spaß, aber ich bin da leider doch eher Sammler als Nicht-Sammler. Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Von daher ist dieser Punkt, wenn ich drüber nachdenke, doch einer, der mich anfixen kann. Ja, wir haben die nächste Person bei Octopath Traveler, die nach uns greift. Und das ist ein Ritter, der sehr stark davon getrieben ist, am Anfang sehr unterdrückt wird von seinem, ich sag mal, ich weiß nicht, wie das bei Soldaten heißt, ich bin General, sage ich jetzt mal. Und dann der dann halt ein Emporkömmling ist und aufsteigt und nach und nach immer mehr Macht bekommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gut kennen. Macht kann nämlich korrumpieren, wie man so schön sagt. Und oder sollte eher verantwortungsvoll genutzt werden. Ich denke auch an Ostern, an die Ostergottesdienste, wo wir dafür auch gebetet haben, dass gerade die Mächtigen, was meistens leider Männer sind, sehr verantwortungsvoll mit ihrer Macht umgeben sollen. Und ich denke zum Beispiel an meinen ehemaligen Kirchenkreis, der gerade ganz viel in den Medien ist, wo Vikare eine Aktion gemacht haben, dass die und auch andere Pfarrer Fußwaschung wieder groß gemacht haben, weil Jesus nämlich auch gesagt hat, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Aber wenn man plötzlich so ganz viel Macht hat, ob jetzt als, ich stelle mir immer so einen Bundeskanzler vor oder vielleicht auch so einen großen CEO von einer großen Firma, Microsoft, Apple, vielleicht auch Nintendo oder wen auch immer, wenn man plötzlich so viel Macht hat, würde man sich da noch selber erkennen oder was würde sich da verändern? Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Gefahr. Oder wie siehst du das, Ruben?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall eine große Gefahr, ja.
Und wie geht das mit dir, wenn du, also hast du schon mal auch dich mal wie so, so gefühlt, dass du sagst, ja, da bin ich irgendwie mächtig und da habe ich Verantwortung und da muss ich aufpassen, dass ich damit verantwortungsvoll umgehe und was macht das denn auch mit dir?
Also, ja, was meinst du mit, oder ich verstehe die Frage noch nicht ganz, kannst
ja,
du die nochmal anders
stellen?
Ja, ich denke
zum Beispiel, du bist ja, also wir haben uns ja kennengelernt, ich erinnere mich noch daran, als, da warst du mein WEP, Wildniserlebnispädagogik, Ausbilder. Mhm. Und das ist ja auch so, du hattest einen sehr starken und hast den immer noch Wissensvorsprung gegenüber mir. Und dann ist man in so einer Ausbildungssituation und weiß nicht, was jetzt kommt und wie macht man das mit der Abseilen und wie geht das mit Bogenschießen und mit dem Wald schlafen und vielleicht auch das erste Mal ein Zelt aufgebaut und so. Und dann haben andere Leute nicht dieses Wissen und wie geht man damit um zum Beispiel? Oder in anderen Situationen, wo du vielleicht auch, ich sag mal in dem Sinne, Macht hattest oder wo du dich vielleicht auch mächtig gefühlt hast. Was macht das mit dir oder wie gehst du damit um und hast du da vielleicht auch einen guten Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie man mit Macht in gewissen Machtpositionen auch vielleicht umgehen sollte, damit das vielleicht auch besser, dass wir besser miteinander da auch umgehen mit?
Also ich glaube immer, wenn Menschen vor Gruppen stehen oder Menschen anleiten, also du oder diese Situation, die du jetzt beschrieben hast, wenn du als Pfarrer vor einer Gemeinde stehst und das Wort Gottes auslegst, als jetzt nicht Vertreter Gottes auf Erden, du bist ja nicht der Papst, aber trotzdem ja irgendwie als Mensch, der eine entsprechende Ausbildung hat und dafür ja auch eingesegnet wurde. Ne? Du bist jetzt gerade erst für deinen Dienst eingesegnet genau. worden. Ich glaube, immer da, wo das passiert, besteht die Gefahr, dass das zu Situationen führt, in denen diese Macht missbraucht wird. So. Und ich kann mich davon auf gar keinen Fall freimachen. Und ich behaupte, kein Mensch kann sich davon freimachen. Ich glaube, das braucht ein immer wieder neu stattfindendes Reflektieren und darüber nachdenken. Bei mir auf jeden Fall, wie mache ich das? Und gleichzeitig aber auch einen Ernst nehmen und wahrnehmen der Situation, dass es auch so ist. Also, dass es immer so ist. Also, ich glaube, man kann versuchen, was man möchte, wenn man vorne steht und etwas ansagt, etwas anleitet, wenn man, also jetzt bei einem Abseilen, das ist ja eine ganz, ist ja ganz klar, da geht es ja sogar um Leben und Tod. Da muss ich mein Wissen teilen, weil sonst stirbt die Person, weil sie aus 20 Meter Höhe runterfällt und ich mein Wissen nicht weitergegeben habe. Aber jetzt in einem Gottesdienst oder zum Beispiel, da ist es ja, geht es ja nicht um Leben und Tod, sondern da geht es ja darum, also irgendwie ja, vielleicht auch schon.
Ja.
Aber erstmal ist es ja eine Gottesdienstsituation, die ja schon irgendwie auch anders und doch auch ähnlich ist als so eine Abseilsituation. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, so beides zu tun. Auf der einen Seite sich dessen bewusst zu sein, immer wenn ich solche Situationen habe, habe ich in gewisser Weise einen Vorsprung, obwohl das ja auch schon eine Wertung ist. Ne? Denn Vorsprung bedeutet ja auch, dass ich Leute abgehängt habe. Das ist ja eigentlich auch schon wieder falsch. Also eigentlich muss es ja irgendwie, brauchst du ja vielleicht doch mal ein anderes Wort. So. Aber ich glaube, die Position von einem Menschen zu stehen, von einer Gruppe zu stehen, Menschen anzuleiten, wie auch immer, ist immer eine machtvolle Position. Mhm. Immer. Ich glaube, das geht leider nicht anders. Ich würde das gerne anders haben. Ich würde auch gerne, manchmal denke ich das auch, wenn ich zum Beispiel bei Predigten bin, das, da habe ich auch manchmal das Gefühl, die Leute denken erst, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen mag ich das auch immer weniger, die Leute so anzupredigen. Weil ich denke, da sitzen auch manchmal Menschen im Publikum, die wissen vielleicht viel, viel mehr als ich. So, und ja, deswegen, ich glaube, das gehört dazu, so, das will ich damit sagen. Und gleichzeitig immer wieder das Reflektieren und dessen sich bewusst zu machen, ich habe nicht die Wahrheit, ich glaube an die Wahrheit. So, Jesus sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Er ist die Wahrheit und ich darf an ihn glauben, aber ich habe eben nicht die Wahrheit. Ich bin nicht die Wahrheit. So. Und das finde ich so eine demütige Haltung, wo ich zumindest immer wieder versuche, mich darauf zurückzubesinnen und zu merken, nee, es ist irgendwie. Ja, ich will auch gar nicht der krasse Obermacker-Typ sein. Ich will gut sein in dem, was ich tue. Ich will natürlich mein Wissen teilen. Ich will der Beste sein in dem, was ich tue. Aber eben nicht, um andere, jetzt, das kommt ja auch mit Macht irgendwie da oft dazu, um andere sich schlecht fühlen zu lassen und zu degradieren. Ich will auch mein Wissen teilen. Ich will auch andere daran teilhaben lassen. Und gleichzeitig, ja, glaube ich, bin ich auf jeden Fall immer in der Gefahr auch, weil das, glaube ich, zum Prinzip Macht irgendwie dazugehört, auch diese Macht zu missbrauchen. So. Und das fängt ja auch im ganz Kleinen erst an. Also, keine Ahnung, man kann da ja auf einem, ich weiß nicht, sagen, ich bin hier der Jugendreferent und deswegen predige ich gleich, ich darf jetzt hier in der Schlange zum Pizzaessen vorgehen, weil ich muss gleich auf die Bühne. Das ist ja letztlich auch schon ein Machtmissbrauch. Ja, also von daher, ich glaube, das ist ein sehr, sehr krass sensibles Thema, auch gerade in der heutigen Zeit. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich will das nicht unterschätzen. Und diese Macht, die mir Menschen manchmal auch zuschreiben, die ich vielleicht gar nicht so wahrnehme, auch bewusst wahrnehmen und zwar nicht ausnutzen, sondern ich will mir dessen bewusst sein und deswegen bewusst danach handeln. Weil ich glaube, in den Berufen, in denen wir arbeiten, also wir drei, auch in den Streams, ist es immer so, dass das ist, dass man dann irgendwie, man steht dann da, man sitzt dann da, man redet dann da. Und das hat immer eine gewisse Position inne und die will ich bewusst nutzen und zwar zum Guten und nicht zum Negativen so. Ja. So.
Naja, ich finde dieses Bild des Dienens finde ich eigentlich ganz gut. Das ist halt, ich glaube, wie soll ich sagen, ich finde die Haltung, das hast du ja auch schon angesprochen, diese Haltung, diese vielleicht auch Demut ist da vielleicht auch das richtige Wort dazu. Die Haltung ist, glaube ich, die richtige, dass man sich der Macht bewusst ist, die man hat. Also wenn ich jetzt auch mal an meine neue Stelle denke, ich bin Chef von vielen Mitarbeitern und das ist eine große Verantwortung auch. Und da bin ich mir auch bewusst und ab und zu mal bin ich es mir nicht bewusst und denke mir dann so, ach, jetzt kann man mit denen zusammen was essen und was trinken und man ist auf einer Ebene und dann geht man nach Hause und stellt fest, nee, eigentlich nicht, weil waren die jetzt so, wie sie sonst sind, weil sie mit dem Chef zusammengesessen haben oder nicht? Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und wäre ich so, wenn ich mit meinem Chef oder meiner Chefin zusammensitzen würde, wahrscheinlich würde ich dann auch mich nicht so verhalten, wie ich mich vielleicht jetzt hier im Podcast verhalten würde oder mit Freundinnen und Freunden reden würde und natürlich eine andere Sprache und so weiter. Also von daher, es ist natürlich eine Machtposition und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, auch jetzt gerade beim Streaming natürlich auch, welche Szenen zeigen wir, welche Spiele spielen wir, über welche Themen sprechen wir auch, Wie divers sind wir aufgestellt? Genau, also von daher, das ist ein sehr sensibles Thema, gerade auch wenn ich an die aktuelle Berichterstattung denke, auch Macht, gerade in Beziehungen, ist ungleich verteilt und ich habe es ja eben schon angesprochen, wir haben ja auch im Gottesdienst nicht umsonst dafür gebetet, dass gerade die Menschen, die Macht haben, die haben wir bewusst maskulin auch genannt, ihrer Macht bewusst sind und sie für gute Sachen einsetzen und nicht für ihre eigenen Zwecke. Ich glaube, das ist nicht umsonst so formuliert gewesen. Noch nicht mal von mir. Also von daher ist das ein sehr sensibles Thema und dadurch für uns natürlich auch relevant, genauso wie das nächste Thema. Wenn wir darüber nachdenken, und da gibt es dann, ich finde, das ist eigentlich also für mich ist klar, Geld. Das wird in dem Spiel sehr krass dargestellt. Das finde ich auch krass. Die Geschichten, die da erzählt werden bei Octopath Traveler, der Machtmensch, der ist halt ja, der strahlende Ritter, der dann doch nicht so strahlend ist, sondern vor allen Dingen halt Macht haben möchte. Aber mich hat am meisten erschreckt bis jetzt bei dem Spiel der Theaterdirektor, der seine Ideen daraus zieht, dass er ja eigene Erfahrung, die er macht, da muss man leider sagen, dazu gehört auch Mord, benutzt in seinen Stücken, um vor allen Dingen eine Sache zu bekommen, die er nur darüber bekommt, nämlich Bewunderung. Heute würde man wahrscheinlich sagen Likes. Und damit sind wir natürlich gerade als Leute, die Content createn, wie sagt man so schön, direkt drinne im Thema. Ich meine, wenn ich jetzt uns die Frage stelle, manchmal, oder machst du auch manchmal etwas nur, damit andere dich bewundern oder liken. Und wenn man keinen Erfolg hätte, keine Likes hätte, wären wir dann trotzdem genug? Das ist ja eine zutiefst christliche Frage. Und das ist mir schon ein paar Mal, habe ich da auch im Stream erzählt, dass ich da Gänsehaut hatte, als ich darüber nachgedacht hatte, bei dieser Frage nach dem Thema Ruhm und Anerkennung. Auf der einen Seite suchen wir natürlich auch die Anerkennung und die Bekanntheit für unser Projekt, für Faith in Pixels, für die gute Sache, um die guten Sachen weiterzumachen, brauchen natürlich dafür auch Aufmerksamkeit. Das ist ein ganz schön zweischneidiges Schwert, finde ich. Oder wie siehst du das?
Also, ich finde erstmal für mich ganz persönlich, der Wunsch nach Erfolg ist nichts Sündiges, so, weil das für mich erstmal ja ein positiver Antrieb sein kann. So, für mich ist dann eher die Frage, was kommt daraus? Also aus dem Wunsch, erfolgreich zu sein. Und was bedeutet erfolgreich überhaupt? Aber was bedeutet für uns ja auch Erfolg? Also, was ist für Faith in Pixels Erfolg? Ab wann sind wir erfolgreich? Das ist ja so. Sind Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Sind es die einfach nur die Likes, da würde ich sagen, oder die einfach nur die angeschauten Sachen? Nee, das kann es ja irgendwie am Ende auch nicht sein, genau. Also da finde ich jetzt erstmal erfolgreich zu sein überhaupt gar nicht schlimm. Und die andere Frage, ob ich schon mal Dinge getan habe, nur um Likes zu bekommen oder um zu gefallen, auf jeden Fall. Und jeder, der sagt, er tut das nicht, der darf gerne mal zu mir in die Coaching-Ausbildung kommen und sich selber reflektieren. Ich glaube, auch das ist doch erstmal ein total, also ich glaube, soziologisch auch gesehen, ein total wichtiger Faktor auch, damit auch gesellschaftliches Leben ein Stück weit, solange es nicht krankhaft ist und narzisstisch ist, aber wir reden ja erstmal noch nicht von krankhaftem, sondern von einfach nur einem normalen Verhalten, so funktioniert doch ganz vieles auch, oder? Ich möchte doch meiner Frau gefallen. Ich möchte doch mal, dass meine Frau mich liebt, dass meine Frau mich mag. Natürlich soll sie mich auch so lieben, wie ich bin. Halleluja, Amen dazu. Dazu hat sie ja auch Ja gesagt, auch vor unserem Vater im Himmel. Aber es ist doch trotzdem total legitim und richtig und wichtig, dass ich mich auch darum bemühe, dass sie mich weiterhin liebt und mag. Und nicht, dass ich mich verbiege, aber es ist doch total cool, wenn ich auch mal zwischendurch da denke, ah, jetzt schenke ich mal einen Strauß Blumen oder keine Ahnung, was nehmen Sie noch mal in den Arm oder sing noch mal dieses eine Lied für Sie und spiel's auf der Gitarre, was sie so gerne mag. Und genauso in Freundschaften. Also ich meine, ja, und das finde ich halt erstmal sich da nichts Sündiges daran, Dinge tun zu wollen, um anderen zu gefallen. Es darf halt dann nicht, meiner Meinung nach, nicht der Grund für die Identität sein. Also es darf nicht die Grundlage meiner Identität sein, dass ich Aufmerksamkeit und Likes bekomme, weil genau das hört irgendwann auf. Irgendwann bin ich alt, schwach, dumm und fragil, meine Persönlichkeit. Oder irgendwann ist das Handy mal aus, irgendwann streame ich vielleicht nicht mehr oder. Und dann muss halt noch was übrig bleiben von dir als Person. Und da würde ich sagen, wenn das so ist und du dann aus dem Erfülltsein, aus dem ich bin etwas wert, auch wenn ich das nicht tue, heraus sagst, und jetzt möchte ich aber trotzdem meiner Frau, meinem Freunden, wem auch immer was Gutes tun und dafür natürlich ein Stück weit Anerkennung bekommen, indem ich vielleicht umarmt werde, indem meine Frau sagt, ey, das hast du gut gemacht. Und jetzt erst gestern Abend habe ich noch in einer Stunde noch ein Urlaubsvideo zusammengeschnitten und das für meine Familie in die WhatsApp-Gruppe gepackt, also meine Großfamilie. Und natürlich freue ich mich, wenn die schreiben, oh, schönes Video, das ist aber toll gemacht. Aber ich habe das auch für die gemacht, weil ich dachte, das ist auch schöne Erinnerung auch für die an diesen Urlaub so. Und deswegen, ich entnehme das eher manchmal wahr, dass das so verteufelt wird, so dieses, ich mache Dinge für andere, damit die das cool finden oder um Likes zu bekommen. So dieses Phishing for Compliments steckt ja auch irgendwie so drinne. Und es kann auch krankhafte Züge haben. Bitte hört das auf jeden Fall so, das sage ich auf jeden Fall. Aber erstmal finde ich ganz wichtig, dass wir auch aneinander, denn einander ist alles, was wir haben, wie Jan Böhmermann immer so schön sagt, dass wir füreinander da sind, füreinander uns einsetzen und füreinander auch Dinge tun, auch mit dem Hintergrund, dass wir dann geliebt werden, dass wir Anerkennung bekommen. Weil, wie gesagt, für mich ist das erstmal ein total legitimer Antreiber, Motivator, mich auch zu verbessern, weiterzukommen. Ja, genau.
Naja, und ich glaube, ich finde diese menschliche Kategorie möchte man wirklich, finde ich auch sehr gut, dass man das anspricht. Natürlich ist das so wie alles Macht, Gier, Reichtum, die Suche nach, wie man im Mittelalter ja diese Todsünden in Anführungszeichen beruhen ja auf der einen Seite auf Dingen, die total positiv sind. Halt, ne? Dieses, ich möchte meine Talente präsentieren, das, was ich von Gott mitbekommen habe. Manche Menschen können halt auch gut manche Menschen anleiten. Führen in dem Sinne und zu besseren Dingen bringen. Und das ist ja auch total wichtig. Manche Menschen können sehr gut mit Geld umgehen und können das total gut machen und vielleicht auch anderen Leuten beibringen. Und da bin ich total dankbar dafür, wenn wir alle vielleicht besser mit unserem Geld umgehen und das sinnvoll einsetzen und gezielter einsetzen für gute Sachen. Und manche Menschen haben das Talent dazu, Leute zu begeistern, zum Lachen zu bringen, zu entertainen, denen vielleicht auch die Zeit, in der wir gerade leben, die ja nicht einfach ist, zu einem besseren Ort machen, indem wir vielleicht Octopath Traveler oder A Way Out spielen oder Procopia spielen. Und ich glaube, das ist auch ein Talent, was manche Menschen haben. Und das bekannter zu machen, dass vielleicht mehr Leute davon profitieren, mehr Leute das hören, die Botschaft auch von Jesus Christus hören. Und damit rauszugehen und bekannt zu werden, finde ich sehr gut. Und ich glaube, das ist das Ding, also was ich, glaube ich, auch den Menschen mitgeben möchte nach der heutigen Folge. Vielleicht diesen einen Satz. Die Dinge, die wir genannt haben, Gier, Macht und Ruhm, die hören sich jetzt erstmal sehr negativ an. Aber, und das ist ein bewusstes Aber, sie haben auch eine andere Seite der Medaille und die sind sehr positiv. Nämlich dass wenn man Menschen gut führen kann und Menschen anleiten kann und helfen kann, das zu entdecken, dann ist es ein Talent. Und die Talente, die du mitbekommen hast von Gott, die oder selber entwickelt hast durch den Segen, sind oder können die Welt für andere Leute sein und können helfen, die Welt zu verbessern. Und ich glaube schon, dass jetzt hier schon alles angelegt ist in uns und dass wir vielleicht ab und zu mal einen kleinen Schubs brauchen durch jemanden, um das, was in uns steckt, auch zu entwickeln. Und vielleicht kann das ja auch was sein, wenn Menschen dann wirklich ihre Talente entdecken, dass sie die auch fördern sollen und die Fantasie haben, das auch einzusetzen. Hast du noch einen Satz oder ein Wort für unsere Community, was du dir mitgeben möchtest nach der heutigen Folge?
Ja, also ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als du. Gerne. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Gier zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade keine positive Seite an Gier. Also zumindest ist so Gier wie, man kann vielleicht Gier anders definieren und dann wird es positiv. Aber für mich ist erstmal Gier als das Wort so schon das eher das Negativere. Wobei Macht und bei Ruhm, das sehe ich eher schon eher so, dass man das, dass der Wunsch danach und das dann auch zu haben, oder ich glaube, jeder Mensch hat Macht, ist es, wir sind mächtige Wesen, so, sei es in der, vielleicht wirkt es manchmal nicht so. Und ich glaube, dadurch, dass wir als Gesellschaft auch manchmal Macht falsch definieren oder falsch meinen zu verteilen, eine Mutter, die zu Hause auf ihre Kinder aufpasst, hat auch absolut krass viel Macht über ihre Kinder, so. Und jeder Mensch hat Macht. Sie ist halt vielleicht ungleich verteilt, so. Aber da, wo sie Macht, wo wir Macht haben, sie gut zu nutzen und, ja, was ist dann auch gut, ne? Die Frage ist ja, wer definiert dann eigentlich was gut ist? Ja, ne? Die Mächtigen definieren dann, was gut ist, so. Ich glaube, da kann die Bibel auf jeden Fall für mich und das Leben von Jesus jetzt nach Ostern auf jeden Fall eine sehr wichtige Schablone sein, weil Gott sagt, er ist in den Schwachen mächtig und nicht in den Starken. Was bedeutet das? Also Macht immer auch im Hinblick auf Jesus Wort und die Bibel, die Evangelien so zu sehen. Genau, von daher, da sehe ich das auch so, dass es eine positive Seite sein kann. Und genauso den Ruhm, also die Anerkennung, das Sichtbare. Ruhm hat ja viel auch mit Sichtbarkeit zu tun, die Sichtbarkeit, die man hat, zu nutzen. Auch da denke ich, jeder Mensch ist sichtbar auf die eine oder auf die andere Art und Weise, egal ob man 1 Million Follower hat oder auf großen Bühnen steht oder nicht so. Da würde ich schon sagen, das hat für mich jetzt so verschiedene Seiten. Und da die Einladung an unsere ZuhörerInnen, das genau und bewusst wahrzunehmen. Wo habt ihr das? Wo habt ihr Macht? Wo habt ihr Ruhm? Wo habt ihr Reichweite? Wo könnt ihr Menschen mit dem, was ihr tut, egal ob ihr es online oder offline macht, erreichen? Und auf welche Art und Weise tut ihr das? Aber mir persönlich fällt es schon schwer, jetzt an Gier was eine positive Seite zu sehen. Da dann schon immer wieder zu gucken. Und das haben wir ja, finde ich, auch in den Ausführungen deutlich gemacht, da zu überlegen, wo bin ich vielleicht wirklich zu gierig? Wo will ich wirklich vielleicht zu viel? So, das sind so meine Gedanken noch.
Ja, vielleicht ist es einfach auch ein Impuls für die Leute, dass man sich auch fragt, was treibt dich um? Ist es jetzt Gier, Macht und Ruhm? Oder etwas, das dich wirklich erfüllt. Ne? Vielleicht ist es ja auch Liebe, Gemeinschaft oder einfach zu wissen, ich bin genug, so wie ich bin und kann das, was ich in mir habe, auch weitertragen für die Menschen und bin damit ein Segen. Das wünsche ich auf jeden Fall den Menschen, dass sie das erkennen, dass sie ein Segen sind und dass sie geliebt sind, weil das ist, finde ich, die größte Botschaft, die wir an Ostern haben, angefangen von der Weihnachtsgeschichte über Ostern, dass Gott auf die Welt kommt, Mensch wird und ja, uns so sehr liebt und so wie wir sind. Und das finde ich, und sogar seinen Sohn Jesus Christus ja für uns gibt. Das ist, finde ich, die größte Botschaft, die es auf der Welt gibt. Und das wünsche ich auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie das auch erfahren in ihrem Leben, dass es eine Auswirkung hat für ihr Leben und dass es ihre Welt verändert und zum Positiven hin. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ihr Lieben, und ja, schaltet gerne ein, wenn es wieder heißt, wir sind am Start, ob jetzt beim Podcast, bei YouTube, ob bei Twitch, auch wenn jetzt sozusagen wir immer noch ein Baby sind mit 1 Jahr, aber haben wir trotzdem schon ganz viele Erfahrungen machen dürfen. Wir sind dankbar für jeden, der unsere Sachen teilt, kommentiert, liked, Kritik übt, dass wir uns verbessern, gerne beteiligt sein möchte. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist, über jede, die dabei ist. Und in diesem Sinne wünschen wir euch Gottes Segen und ich sage mal, bis bald und Game on. Wir sehen uns und hören uns. Bis bald.
Ciao, macht's gut.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.